gemeinsam in den heutigen Bibeltext, aber ich möchte noch mal kurz einen Rückblick wagen aufs letzte Mal. Diesmal habe ich nicht mein schönes Wegweiserschild hier hinter mir mitgebracht, wo Jesus drauf stand, und nicht meine Magnettafel, aber ihr habt es ja schon gesehen. Ja, Wegweiser und Wegwischer oder Wegweiser, je nachdem. Darum ging es letztes Mal, dass Johannes und Petrus eben solche waren, solche Wegweiser für Jesus. Und ich finde das so schön, dass wir uns in diesem Rahmen wieder so treffen können, weil ich glaube, dass der Gottesdienst zum einen dafür da ist, dass wir selbst, wir Heiligen, ausgerüstet werden zum Dienst an dem anderen. Und dass wir gleichzeitig beschenkt werden durch den Dienst von Gott an uns. Und das war irgendwie auch zu allen Zeiten nicht anders. Johannes und Petrus, die wurden beschenkt, indem sie anderen die gute Botschaft des Evangeliums weitergegeben haben. Dadurch haben sie Freude gehabt. Dadurch waren sie starke, kraftvolle Zeugen Jesu. Dadurch, dass sie im Heiligen Geist gelebt haben. Dass sie von Pfingsten her in dieser Zeit, das ja gar nicht lange her war, Mut und Zuversicht hatten. Obwohl sie vorher, wie in der letzten Predigt im Online-Gottesdienst angeklungen ist, ganz schöne Angsthasen waren. Und wir dürfen nie vergessen, das ist nicht so lange her, dass sie so viel Angst hatten. Ein paar Monate, wer weiß. Und sie waren mutig. Und sie haben diese Botschaft so klar und deutlich verkündigt, dass sich manche gewundert haben. Und sie haben Heilung erlebt, Heilung an Menschen, wo man die Hoffnung schon aufgegeben hat. Heilung innerlich und auch äußerlich. Ein Mensch, dessen Sünden vergeben worden sind. Ja, das war den Oberen schon bei Jesus ein Dorn im Auge. Das kann doch niemand. Das kann nur Gott, der Vater im Himmel, der Vater Israels. So wussten sie es ja auch damals. Und heute wollen wir in dieser Rede, die Petrus dann angefangen hat, noch am Tempelplatz, wollen wir ein bisschen weiterschauen. Wie verhält es mit diesem zweiten Teil? Am Anfang redet er davon, dass alle, die zugehört haben, und vermutlich waren es viele aus dem Volk Israel, schuld waren am Tod Jesu. Ich sage schon mal als Vorbemerkung, weil es leider in der Geschichte oftmals missbraucht wurde, um die Juden in einem falschen Licht darzustellen. Das hat überhaupt damit gar nichts zu tun. Nicht ein Gläubiger würde das behaupten, dass Jesus oder auch dann später Johannes und Petrus auch nur im Ansatz die Juden beschuldigt hätten, in besonderer Weise beschuldigt hätten, sondern sie waren einfach dabei. Und wir wissen ja aus dem Römerbrief, jeder ist schuld daran, dass Jesus kreuzgenagelt wurde, weil wir Schuld haben, die er auf sich genommen hat. Nicht irgendjemand ist besonders schuldig zu sprechen, sondern sie waren die, die eben auch mitgeschrien haben. Kreuzige ihn. Und letztlich schreit unsere Schuld jedes Mal, wenn wir Schuld oder Sünde auf uns laden, schreit genau das. Denn das schreit zum Himmel, was wir manchmal falsch machen. Aber da ist eben ein Stellvertreter für uns, ein Vermittler, der diese Schuld auf sich genommen hat. Schuldauslöschung. Und dann geht's noch ein Stück weiter in dieser Predigt, in dieser Rede. Und da geht's um ein ganz spannendes Thema, wie ich finde, nämlich um die Wiederherstellung der Dinge. Und auch da wurde im Lauf der theologischen Geschichte manches falsch verstanden. Bis dahin, dass man gedacht hat, Satan mit all seinen gefallenen Engeln wird irgendwann wiederhergestellt. Bis dann, dass man gedacht hat, es bräuchte gar nicht diesen Umkehr oder diese Bekehrungsaufruf, denn am Ende des Tages würden doch alle Dinge wieder ins Lot kommen. Egal, ob jemand so glaubt oder so glaubt, kann ein Gott, der Barmherzigkeit ist, der Gnade ist in Person, kann er Menschen verschmähen, sozusagen den Platz oder die Tür zum Himmel verschließen? Wie soll das sein? Wie kann das sein? Fragen sich manche und sind daher irgendwann zur Lust gekommen, was es nicht geben kann, das gibt's halt auch nicht. Wenn Gott gnädig ist, dann kann es nicht sein, dass nur wenige in den Himmel kommen, sondern müssen irgendwie alle gerettet werden. Dass das nicht so ist, macht Johannes und Petrus sehr deutlich, indem er selbst, Petrus selbst, zur Umkehr ruft. Sehr deutlich sagt er, ändert euer Leben und kehrt dahin zurück, wo alles mal angefangen hat. wo die Gemeinschaft mit Gott noch Hand in Hand stattgefunden hat. Und wenn ihr auf eurem Blatt schaut, dann seht ihr ein kleines Bildchen. Ist immer ein bisschen schwierig, das dann, ich hoffe, ihr könnt es alle erkennen, aber hier vorne zu erkennen, was ich hier am Arm trage, ist schwieriger für euch als das auf eurem Blatt. Ich habe es probiert. Und ich habe so ein wunderschönes Armband gekriegt von jemand, die auf dem Schiff war und eine kleine Reise gemacht hat und hat mir das mitgebracht. Und diese Hand, die ein Symbol davon, darum soll es auch noch gehen. Also seid gespannt. Wiederherstellung und Erfrischung. Diese Bilder bringen bei mir so manches mit sich. Wenn es um Wiederherstellung geht, dann denke ich an meinen Computer zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn irgendwie der Computer so Updates hochlädt, das ist echt eine Katastrophe. Manchmal dauert es dann ewig und das passiert auch oft zu genau diesem Zeitpunkt, wenn man gerade was anders machen wollte. Und da muss man irgendwie umswitchen, umdenken und sagen, jetzt mache ich doch was anderes. Aber das dauert dann immer noch länger und länger und länger. Und man fragt sich, ob das jemals ein Ende hat. Wiederherstellung ist aber ein interessanter Begriff, auch in dem Bild. Es heißt nämlich, ich kehre zu einem früheren Zeitpunkt zurück, als bevor im Grunde genommen diese ganzen Updates und Aktualisierungen passiert sind. Ich kehre zu einem früheren Zeitpunkt zurück. Ich finde das ein ganz starkes Bild. Auch was unsere Hoffnung auf Ewigkeit angeht. Als Christen wissen wir ja, der Blick in der Zukunft hängt auch daran, was in der Vergangenheit passiert ist. Nämlich, dass Jesus den Weg frei gemacht hat, damit wir ewiges Leben haben können. Und dieses ewige Leben, das hatte ja den Ursprung ganz zu Beginn, als der Mensch mit Gott noch im wunderbaren Zusammensein durch den Garten spaziert ist. Ach, ich lieb diese Stellen, ne? Und dann läuft er da rum, und ich liebe ja spazieren, deswegen läuft er da rum mit ihm, erzählt ihm von den neuesten Dingen, von den neuesten Tieren, die er gemacht hat, und sagt, Mensch, nenn ihn doch so, ja? Gibt ihm vielleicht noch ein paar Tipps, so winken mit dem Zaunpfahl. Ich liebe diese Momente, weil sie mir zeigen, das wird auch unsere Zukunft sein. Wir werden mit Gott im Garten spazieren gehen. Nicht nur so, wie ich das manchmal mache, mir vorzustellen, da ist jemand, mit dem rede ich, sondern er wird da sein, wirklich da sein, physisch in irgendeiner Weise. Ein schöner Ausblick. Und das ist der Ausblick der Wiederherstellung. Diesem, jetzt fängt etwas an, was Petrus deutlich macht, jetzt fängt etwas an, was euch schon ein Vorschuss, was euch schon so ein bisschen Geschmack auf die Ewigkeit macht. Jetzt beginnt die Heilszeit, so könnte man es auch sagen. Jetzt ist die Heilszeit angebrochen, mit Jesu kommen. Und deshalb können wir so klar von Jesus sprechen, weil es ist keine Zeit, es ist jetzt Zeit der Gnade, es ist keine Zeit der Vergeltung, sondern es ist Zeit der Gnade angebrochen. Das ist was Schönes und etwas, was uns bis heute Mut machen darf. Wir haben etwas in uns. Als Christen sind wir überzeugt, wir leben durch den Heiligen Geist. Wir haben ein Pfand, so sagt Paulus das wunderbar mal, ein Unterpfand, das wir einlösen können. Das uns aber auch jetzt schon einen kleinen Vorschuss gibt, Momente, in denen wir ein Stück weit von der Ewigkeit erleben dürfen. Das sind Momente wie vorher, als solche Lieder zu hören sind. Das sind Momente, wenn wir bei den Online-Gottesdiensten lauthals mitsingen können, wie das ja hier nicht der Fall ist, aber so richtig aus uns rausgehen können, vielleicht der ein oder andere. Vielleicht habt ihr euch da schon ertappt, wenn man lange nicht mehr singen kann, dann will man mal richtig loslegen. Und vor dem Bildschirm ist es wunderbar möglich. Das sind diese Momente, wenn wir im Gebet zusammen sind und Jesus anrufen und sagen, wir wollen dir diese und diese Menschen mal vorlegen. Und hinlegen, denn wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber du weißt es. Momente, wenn wir spüren in dem alltäglichen Hin und Her, dass da eine Gewissheit da ist, die uns trägt. Dass da ein Fels in unserer Brandung ist. Dass da einer ist, der uns in Händen hält. So wie die Doro gestern am Telefon gesagt hat, sie weiß, dass alles irgendwie einen Sinn macht am Ende. Sie weiß, dass Gott an ihrer Seite kämpft, auch in diesem Krankenzimmer und auch in dem, was sie jetzt erlebt. Und er hat es noch gut ausgehen lassen, sagte sie mir. Das sind diese Momente, wenn wir als Christen spüren, da ist mehr da. Und das ist auch dieser Moment, den Johannes und Petrus den Menschen weitergibt. Da ist noch mehr da als das, was ihr sehen könnt. Es wartet etwas auf uns und ihr wisst doch alle davon. Es ist doch passiert in der Geschichte. Ja, der Blick in der Zukunft, der bleibt uns manchmal verhüllt, und davon bin ich überzeugt, weil wir oft nicht in die Vergangenheit schauen. Und die Vergangenheit ist so enorm wichtig. Die Bibel ist Vergangenheit. Alles, was da passiert ist, ist Vergangenes. Und Johannes und Petrus machen nichts anderes. Sie erinnern die Zuhörer an das Vergangene. Sagen, was ist passiert in den alten Schriften? Was ist passiert? Was haben die Propheten angekündigt? Was ist euch verheißen? Was ist euch versprochen? Glaubt daran und ihr werdet erleben, dass Zeiten der Erfrischung wieder auf euch zukommen. Ihr werdet erleben, dass ihr wiederhergestellt werdet, dass die Dinge wieder ins Gute kommen. Und das sagt er zu den Menschen, die kurz hinter dem Tempel, deshalb habe ich auch die Skizze nochmal draufgelassen, die kurz hinter dem Tempel die Burg Antonia hinter sich hatten, der Sitz der Regierung der römischen Vertreter. Jetzt könnt ihr mal vorstellen, wenn man das so weitergibt und hinter dem Tempel ist dieser Regierungssitz dieser verhassten Römer, für alle, die das gehört haben, was das für einen Eindruck macht in diesem Moment. Die Menschen wussten, von was Johannes und Petrus hier sprechen. Wenn alles wieder gut wird, wenn die Welt wieder in Ordnung kommt, wenn Israel nicht länger besetzt wird von den Römern, sondern wenn wieder Freiheit da ist. Das ist die Hoffnung, die Johannes und Petrus in diesem Moment schüren. Aber sie gehen eben weiter, als nur auf das Land Israel einzugehen, sondern sie gehen auf diese Segensworte ein. Sie machen nichts anderes als das, was ich jetzt tue. Ich erinnere euch an das, was in Gottes Wort steht, an das Alte, an das Vergangene, an das, was Menschen erlebt haben, an das, was bis heute aber noch gilt und was wir für uns in unserem Computerprogramm immer wieder mit reinnehmen dürfen. Ein Update sozusagen, das aber nicht so viel Macken hat, wie wir das häufig am Computer erleben. Ein Update, das sich etwas verändert in unserem Leben, das sich etwas wiederherstellen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch so eine Erfrischung notwendig hast, so eine Wiederherstellung. Das Evangelium kommt auch zu dir. Die gute Botschaft. Es ist möglich, wiederhergestellt zu werden. Es ist möglich, an einen früheren Punkt zurückzukehren und zu sagen, ich fange nochmal von vorne an. Ich gebe auch heute noch meine Schuld ab und werde befreit. Ich gebe auch heute noch meine Sorgen ab und werde gelöst davon und erlöst. Und ich weiß, dass Jesus durch mich Wunder wirken kann, dass er durch mich ganz, ganz in Kleinen oft Dinge verändern kann und dass er mich erfrischen kann, auf die ein oder auf die andere Weise. Ein paar einleitende Worte. Jetzt dürft ihr, wie auch letztes Mal, wieder zu eurem Blatt greifen. Da ist der Bibeltext angezeigt. Ich habe 2, 3 Verse noch draufgelassen vom alten Blatt, dass man so ein bisschen reinkommt. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir alle die gleiche Übersetzung vor uns haben, können wir gut miteinander lesen. Und würde dich bitten, Marianne, mal anzufangen. Bei Vers 17, also den Vers 11 habe ich nochmal angezeigt, Apostelgeschichte 3, 11. Der geheilte Mann wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Das ganze Volk lief zusammen. Staunend umringte es sie in der Salomo-Halle. Soweit waren wir ja gewesen. Soweit. Irmgard, für dich war leider kein Vers mehr übrig. Ne, das passiert. Ich habe euch darunter eine Frage abgedruckt. Petrus macht mit den Zuhörern eine Reise zurück zu den Verheißungen Gottes. An was erinnert Petrus seine Zuhörer? Ihr dürft es gerne in eigene Worte auffassen, ihr müsst es nicht da ablesen. Also die Verheißung des Christus, der Gesalbte, heißt es übersetzt, der Messias. Er erinnert die Zuhörer daran, es ist gar nichts Neues, was hier passiert ist. Schaut genau hin, es steht schon in den Propheten. Es wird schon lange angekündigt. Und er nennt die ganz großen Propheten. Also dieses Zitat, ich habe die Stelle dazu geschrieben, aus 1. Mose 22, 18. Durch einen deiner Nachkommen werde ich alle Völker der Erde segnen. Gibt es noch weitere Gedanken? An was erinnert Petrus seine Zuhörer? Er erinnert an den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und bezieht das Ganze auf Jesus. Und zwar nicht nur so klein-klein, sondern in einem ganz großen Bogen und in ganz vielen verschiedenen Ankündigungen durch die Propheten hindurch. Das Alte Testament, also die Tora, macht er deutlich, das ist kein Zufall, dass Jesus aufgetaucht ist. Das ist kein Zufall, dass Jesus der Retter und der Messias da ist, sondern ihr habt es ja schon frühzeitig angekündigt bekommen. Und ihr seid die aus diesem Bund. Das macht er ihnen auch klar. Und dadurch wird auch deutlich, die Zuhörer müssen die sein, die zu diesem Bund gehören. Wie man so wunderschön auch manchmal sagt, die Kinder Abrahams aus diesem Bund, den Gott geschlossen hat. Was macht Petrus dadurch? Also er erinnert sie, das hatten wir ja, aber was löst er in ihnen aus durch diesen Hinweis, diese Hinweise? Habt ihr eine Idee? Steht nicht da. Könnt ihr jetzt suchen. Petrus will, dass die Menschen verstehen, das, was passiert ist, musste so passieren. Und ihr habt gehandelt, ihr habt Jesus so behandelt, weil ihr es nicht besser wusstet, weil ihr nicht verstanden habt, worum es in all dem geht. Und das macht er ihnen im Grunde genommen deutlich. Er will sie zur Umkehr rufen, ganz klar, weil er weiß, was Umkehr bewirken kann im Leben, was dadurch passiert. Und weil er natürlich hofft, so wie jeder in dieser Zeit, dass dadurch schneller der Herr wiederkommt. Das war die große Hoffnung der Verkündigung damals. Wir rufen alle zur Umkehr und dadurch beschleunigen wir die Wiederkunft des Herrn. Denn wenn alle gehört haben von Jesus, wenn alle das Evangelium gehört haben, das gilt bis heute, wenn in aller Welt, in jedem kleinen Winkel der Welt verkündigt wurde, dass Jesus der Herr ist und jeder weiß, dann wird das Ende kommen. Das ist auch übrigens unsere Zuversicht und das darf uns auch gerne vor lauter Verschwörungstheoretikern und sonstige theologischen Irrfahrten, darf uns das gerne auch warnen, weil wir wissen, es müssen alle von Jesus Christus hören in dieser Welt und wir können sagen, es ist noch nicht so weit und es dauert auch noch. Aber durch den technischen Fortschritt haben wir schon viel, viel erlebt und ist in dieser Welt Jesus schon viel verkündigt worden. Aber klar ist auch, in dieser Zeit gibt es manche Zeichen, das lesen wir ja auch in der Offenbarung, es gibt manche Zeichen, die schon da waren, die schon da sind, die man durchaus darauf beziehen kann, wie sie damals passiert sind, dass die heute auch immer wieder passieren. Zeichen, wo Gott eben auch so ein bisschen Fingerzeig gibt, das Ende wird kommen. Und die Dinge werden nicht besser werden, sondern es wird manches schlimmer werden. Menschen werden aufeinander losgehen, Hass und Gewalt sind alles keine Fremdworte, für uns auch nicht. War damals nicht so, ist heute nicht so. Gehört auch alles dazu und ist alles Folge von der Sünde, von der Schuld, die der Mensch zu Gott, was den Menschen von Gott trennt letztlich. Das ist dieses Missverhältnis, das da ist. Und deshalb ist so wichtig, sich zu erinnern, was glaube ich und wo liegt denn mein Ursprung eigentlich? Wo liegt denn mein Punkt, wo ich mich vielleicht auch selber wieder innerlich zurückbringen muss, um neu anzufangen? Deswegen habe ich auch nochmal dieses Gedankenexperiment habe ich da hingeschrieben, das ihr für euch mal machen könnt. Ihr könnt das Blatt gerne mit nach Hause nehmen. Mache eine Reise zurück durch dein Leben mit Jesus Christus. Was mich blockiert oder gelähmt? Was hat mich erfrischt und inspiriert? Das ist etwas, was mir immer wieder gut tut, wenn ich hinschaue, wo stand ich mal im Glauben? Wo habe ich einen Moment gehabt, da war ich richtig, richtig fröhlich und richtig erfrischt? Und was hat es verhindert, dass ich an der Stelle weitergemacht habe? Was ist dazwischen gekommen? Welche Dinge des Alltags sind im Weg, die mich wegbringen von Gott, die mich weggebracht haben von seinen Versprechungen, von seinen Verheißungen? Und wie kann ich für die Zukunft da auch Dinge wegräumen, die vielleicht immer noch da sind, dass ich wieder durchatmen kann, dass ich geistlich wieder neu wiederhergestellt werden kann? Wo brauche ich Erfrischung? Wo brauche ich Erneuerung an dieser Stelle? Und ich glaube, wir brauchen das täglich. Das ist nicht etwas, was wir einmal getan haben und dann wird's schon, sondern wir brauchen diese Wiederherstellung immer und immer wieder. Genauso wie es leider so ist, dass der Computer dauernd ein Update braucht, brauchen wir Menschen auch dauernd ein Update. Brauchen diese Weisung, die damals schon wichtig war und die ist heute genauso, diese Weisung durch Gottes Wort, dieses Zurückschauen, was steht in Gottes Wort? Was ist uns verheißen und versprochen? Und was gibt es uns Kraft? Und wenn wir begeistert werden von Gottes Wort, was kann da passieren? Was kann da in uns passieren? Wir hatten es am Freitag bei Verhaudings, dass der Mensch, der Gottes Wort ernst nimmt und Freude hat daran, ich meine jetzt nicht gezwungenermaßen Bibel liest, sondern Freude daran hat und Tag und Nacht darüber nachdenkt, immer und immer wieder steckt da dahinter, da ist dieses bekannte Wort, da haben wir es eben von den Bäumen gehabt, der ist wie ein Baum, der tiefe Wurzeln hat, der nicht verwelkt gleich ewiges Leben hat und der immer und immer wieder zu seiner Zeit Frucht bringt. Im Psalm 1,3 ist es uns beschrieben. Da weiß der Psalmbeter um diese Kraft des Gotteswortes, dass er weiß, Mensch, das macht mich neu. Das verändert mich dahingehend, dass mein Leben gelingt. Es wird ihm alles gingen, was er tut. Was für eine Verheißung. Und die kommt immer und immer wieder. Im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Unsere Erinnerung ist ja eher das Neue Testament, wo wir sagen, da ist das Versprechen durch Gottes Geist nochmal, ja, wenn man so will, auf die Spitze getrieben worden, dass er in uns lebt, dass er allgegenwärtig ist, dort, wo wir auch sind, ist Gott. Dort, wo wir sind, da ist Gott in uns. Er hat es versprochen, immer bei uns zu sein. Und das gibt schon ein bisschen so Vorgeschmack, ne? So ein bisschen Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Wie es da heißt in der Offenbarung, sie werden sein Volk sein und er wird ihr Gott sein. Und es wird kein Leid und kein Geschrei mehr geben. Das ist das, was wir erleben, wenn wir uns zu Gottes Wort hinausstrecken und begeistert werden davon. Das Leid und Geschrei, das Schmerzen, dass die Alltagssorgen vielleicht für diesen Moment, für diesen kurzen Moment, in dem wir Gottes Wort dem gegenüberstellen, unser Leben erfrischt und bereichert und verändert. Und es vielleicht auch einen Punkt zurückbringt, den wir längst vergessen haben. Ein Wiederherstellungspunkt. Ein Moment, in dem wir gemerkt haben, Gott ist so nah bei uns. Deshalb macht diese Reise mal mit. Was hat mich blockiert, was hat mich gelähmt, aber auch an diesem Punkt, was hat mich inspiriert? Denn das ist ja auch das, worauf Petrus und Johannes eingehen. Was hat mich inspiriert, was hat euch inspiriert? Es ist doch die Verheißung Gottes, ihr seid mit in dieser Verheißung Gottes. Ihr seid gemeint. Es geht nicht um irgendjemand, es geht nicht um den und den, es geht um euch, es geht um dich. Immer wieder wird gesagt, dass in den Online-Gottesdiensten, dass ich so predige, dass es nur für mich gilt. Das sagen wir etliche. Das ist nicht nur hier übrigens so, sondern das ist auch in anderen Gemeinden, wird es so gesagt. Und das ist ja irgendwie auch schön. Ne? Aber beziehen wir das doch auch nicht nur in einem schön gemachten Video, sondern auch in Gottes Wort. Es geht um mich. Diese Worte sind nicht in der Vergangenheit geschrieben, um ein schönes geschichtsträchtiges Erbe zu sein, sondern es ist etwas für mich. Es ist Gottes Liebeserklärung an mich, wo Gott sagt, ich stehe zu dir. Glaubst du, dass ich dich im Stich lassen werde in dieser verkorksten Situation, in der du steckst? Glaubst du, ich bin nicht einen Moment an deiner Seite, ich bin immer an deiner Seite? Wer das mehr und mehr immer wieder auffrischt, der wird an dieser Stelle wiederhergestellt.